Im Jahre 1986, am 22. September, dem Tag des heiligen Mauritius, betrat ich die Deutsche Demokratische Republik. Ich war, fast auf den Monat genau, 20 Jahre im Westen gewesen. Ich war 26 Jahre alt. Ich schleppte die drei schwersten Koffer in den Raum, wo die Grenze ist. Die Genossin sah auf mein Papier und sagte, da studieren Sie jetzt also bei uns, und ich war da.
Lieber Herr Schernikau, ich heiße Sie willkommen. Über das Institut sollten Sie nicht schimpfen. Alle Hochschulen sind nützlich, die schlechten kaum weniger als die guten. Pfeiffer, immerhin, ist ein wirklicher Profi im U- und Historiengeschäft und Witt ist ein intelligenter und beschlagener Mann. Die anderen Leute da kenne ich nicht. Aber was verlangen Sie von der Welt? In welcher Welt leben Sie? Ihre Frage, ob die DDR zum Vaterland zu wählen, ist bis zu einem gewissen Grade beantwortbar. Falls Sie vorhaben, ein großer Dichter zu werden, müssen Sie in die DDR. Sie allein stellt Ihnen auf Ihre entsetzliche Weise die Fragen des Jahrhunderts. Sollte hingegen Ihr Talent darin liegen, Erfolg zu haben und Menschen zu erfreuen, in dem Fall freilich würde ich mir einen solchen Entschluss noch überlegen. Mit einem Wort, natürlich sind wir in jeder Hinsicht, ausgenommen die in unseren Erzeugungsverhältnissen angelegte Bewusstseinshöhe, kontraproduktiv. Das mag sich ändern. Sie haben noch Zeit zuzuwarten, oder? Ich gehe jetzt den Sommer über aufs Land. Sind Sie ein reicher Mensch und Autobesitzer? Dann nämlich finden Sie mich näher bei Leipzig, als ich in Berlin wäre. Das Telefon ist Rangsdorf 857. Leben Sie gut. Peter Hax, 30. April 1987.
Wenn man vom Leipziger Hauptbahnhof zur Oper geht, an ihr vorbei auf das Gewandhaus zuläuft und den Platz rechts davon überquert zur Moritzbastei, dann liegt gegenüber von ihr ein Lampenladen. Jeder, der je in Leipzig war, kennt diesen Lampenladen. Genau über diesem Lampenladen wohne ich.
Immer wieder morgens auf dem Weg ins Institut der Blick in den Himmel und der Gedanke, dies ist wirklich Leipzig. Und das Lachen darauf und die Blicke der anderen auf der Straße.
Leipzig ist unbekannt. Mehrere verwechseln es mit Dresden, versprechen sich andauernd. Einer fragt, warum gehst du nicht in eine Großstadt? Alle, das muss ich sagen, wollen wissen, warum ich dorthin gehe. Aber keiner hört zu, wenn ich antworte.
Ein Genie braucht immer eine Weile, um zu begreifen, dass die anderen das nicht können, was es selber kann. Ich staune jedes Mal neu, wenn ich bemerke, dass jemand kein Kommunist ist. Der Kommunismus liegt so auf der Hand. Aber vielleicht haben die anderen keine Hand.
Der Wettbewerb. Das Institut nach unverstandener Kühle, das nicht zur Kühle bauend und mit Kleinheit das Große wollend und nicht tuend, Feinheit des Groben zu entdecken, hat Gefühle. Besonders sei das Wirken der Gedichte, was Weltbeschreibung soll, wird sehr besprochen, das Ehrenwort, beschreibend wird's gebrochen, Beschreibung sei, was Welt auf sie verpflichte. Die Tradition hat unbemerkt gesiegt, was keiner weiß, die Welt weiß es. Das Land hat Mickel, Leising, Endler, Kirschs gekannt, das Kennen hat bloß niemand mitgekriegt. Wo bei den Großen große Dichter wohnen, wird, ich bin sehr gewiss, das Wohnen lohnen.
Alles, was es auf der Welt gibt, wird gemacht. Die Menschen leben nicht in etwas, das sie nicht selber tun. Das ist alles, was ich sagen will.
Ich interessiere mich in Wirklichkeit gar nicht für Politik. Politik ist auch kein Gegenstand für Kunst. Politik ist Wiederholung und Steppe. Aber durch die Öde hindurch, durch die Wiederholung der Wiederholung hindurch, durch den Ekel hindurch, revolutionäre Kunst. Sie ist es, die mich am meisten fasziniert.
Personen wie Ingrid Graven, Rainer Werner Fassbinder und Elfriede Jelinek sind mit ihren Hauptwerken in der DDR unbekannt. Die DDR sieht, wie eklig die Welt in ihren Produkten ist und will das nicht. Jeder, bezieht jede Literatur immer auf sich. Die DDR-Kritik besteht aus Abwehr. Es ist ganz klar, warum die Ausgesperrten von Jelinek hier nicht gedruckt werden. Sie sind zu gnadenlos gegenüber den Kommunisten. Jelinek ist in der Partei. Und es ist klar, warum das Berührungsverbot von Elsner nicht gedruckt wird. Es ist ja unsittlich. Hier geschieht wie immer die Gleichsetzung von Autor und Gegenstand. Da versagt dann sogar der Marxismus, wenn es um Geschmack und Anstand geht.
Irgendwann wurde mir klar, dass der Satz "Die DDR ist blöd" in der DDR niemals gedruckt werden kann. Es ist vollkommen egal, in welchem Zusammenhang dieser Satz auftaucht. Er ist in der DDR nicht druckbar.
Im Jugendradio DT64 gibt es eine Reihe Antwort sofort. Ein Experte beantwortet live auf dem Sender Telefonfragen der Hörer. Ich hatte nie einen Anrufer gehört, der die Sprachregelungen des DDR-Radios auch nur andeutungsweise verletzt hätte. Am 10. Januar 1989 ist es soweit. Ein junger Mann stellt eine Frage. Er stellt die Frage ganz besorgt, ganz dringlich. Er will wirklich eine Antwort. Er fragt: Warum erfahren wir immer nur über die Westmedien, wenn Leute in Berlin in der BRD-Botschaft sitzen, die rüber wollen? Warum nehmen wir nicht selber dazu Stellung? Spätestens jetzt halten natürlich sämtliche Hörer den Atem an. Jede Sekunde bete ich, dass sie nicht so dumm sein mögen und den Jungen einfach abdrehen. Sie tun es nicht und die Frau, die antworten soll, die Frau bleibt, das tut sie richtig, ganz ruhig. Immerhin ist dies ein unerhörter Vorgang. Und bevor dann allerdings schnell und erleichtert Musik kommt, viel Musik, sagt sie einen Satz. Sie sagt: Es hat der Atmosphäre zwischen den beiden deutschen Staaten nie gut getan, wenn solche Dinge aufgebauscht wurden, und ich bin sehr froh, dass wir über so etwas nicht berichten. Leute, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt doch nicht 17 Millionen DDR-Bürgern erzählen, dass es richtig ist, über existenzielle Angelegenheiten zu schweigen. Das geht nicht. Das ist idiotisch. Warum begreift ihr das nicht?
Zensur ist der Versuch, die Welt besser zu machen, als sie ist, ohne sie zu ändern. Darf man das? Darf man auswählen? Darf man sich die Welt aussuchen? Ich mache es kurz, die Antwort lautet ja.
Sehen Sie zum Beispiel diese Geschirrtücher? Ja. Nehmen Sie sie ruhig in die Hand. Befühlen Sie das Weiche. Sehen Sie die ausgewogenen Farben leuchten. Ah, nicht wahr? Die Westler kaufen die Dinger haufenweise. So, nun gibt es aber bloß diese eine Sorte hier.
Nachdem das Jugendradio seine Sendezeit verfünffacht hat, sucht es Mitarbeiter. Wie sucht es Mitarbeiter? Es stellt einfach ausnahmelos jeden Journalistikabsolventen ein, der sich bewirbt. Aber könnte es nicht sein, ein Journalistikstudent kriegt vor einem Mikrofon keinen Ton raus, kann keinen 3-Minuten-Text schreiben und bleibt ein Leben lang für den Rundfunk unbegabt?
Ja, Komma, das könnte sein.
Wäre es nicht angebracht, einen kleinen Test durchzuführen vorher, ein paar Proben zu nehmen vielleicht?
Ja, Komma, das wäre sinnvoll.
Und?
Was und?
Ja, führt ihr diese Tests durch?
Wir können doch nicht vorher Tests mit denen durchführen. Das wäre ja unmenschlich, das wäre ja Leistungsdruck, das wäre ja unsozialistisch. Und dass wir hier zur Hälfte Leute haben, mit denen wir absolut nichts anfangen können. Ja, so stark muss der Sozialismus eben sein, dass er das aushält.
Der eine weiß das eine und der andere das andere. Ich bin Ronald M. Tschernikow. Ich komme aus West-Berlin. Ich bin seit dem 1. September 1989 DDR-Bürger. Ich habe 3 Bücher veröffentlicht und ich bin Kommunist. Die Dummheit der Kommunisten ist kein Argument gegen den Kommunismus. Honeckers Versuch, ein guter König zu sein, so klein und mickrig er auch ausfiel, er war der Versuch zu Konsens. Die DDR hat sich wehrlos gemacht, systematisch, mit offenen Augen. Endlich können wir auch die Erfahrungen der Linken im Westen verwerten. Das heißt, wir werden sie bitter nötig haben. Wer die Gewerkschaft fordert, wird den Unternehmerverband kriegen. Wer den Videorekorder will, wird die Videofilme kriegen. Wer die Buntheit des Westens will, wird die Verzweiflung des Westens kriegen. Meine Damen und Herren, Sie wissen noch nichts von dem Maß an Unterwerfung, die der Westen jedem einzelnen seiner Bewohner abverlangt. Was Sie vorerst begriffen haben, der Westen ist stark. Sie haben, statt das gute Geschäft Ihrer schlechten Regierung zu fördern, die Feinde der Regierung ins Land geholt. Wir werden uns wieder mit den ganz uninteressanten Fragen auseinanderzusetzen haben, etwa, wie kommt die Scheiße in die Köpfe? Die Künstler werden alleine sein. Langsam begreifen sie es. Das Einzige, was mich interessiert bei der Arbeit, ist, etwas loben können. Ich hasse Negation. Am 9. November 1989 hat in Deutschland die Konterrevolution gesiegt. Ich glaube nicht, dass man ohne diese Erkenntnis in der Zukunft wird Bücher schreiben können.